So, ich glaube, das reicht. Ich verkündige die Nachricht, die gute Nachricht von Christus aus echter Liebe ist das heutige Thema. Und ich möchte gleich mit euch die Bibelstelle lesen, um die es heute geht oder die Leitstelle sein soll. Und ich bitte euch dazu aufzustehen. Römer 5, Vers 5b bis 11. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Soweit. Amen. Wir haben vorhin vom Johnny die Zusammenfassung des Gleichnisses vom verlorenen Sohn gehört. Und ich bin oft dieser zweite Sohn, dieser ältere Sohn, der zu Hause geblieben ist und der eigentlich alles wissen sollte, aber die Liebe Gottes doch nicht verstanden hat. Und in meiner stillen Zeit las ich in der Vorbereitung zur Predigt folgende Verse. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Und meine Reaktion auf die Verse, als ich sie gelesen habe, war die gleiche wie bei den meisten hier im Raum auch. Keine. Ich habe die Verse nochmals gelesen und nochmals und es kam keine Reaktion. Tausendmal haben wir es gehört, die Liebe Gottes. Tausendmal haben wir es erklärt bekommen. Ja, ich selbst habe es oft erklärt. Die Liebe Gottes besteht im Opfer seines Sohnes für unsere Rettung. So weit, so gut. Das ist ja auch der Inhalt des bekanntesten Verses der Bibel. Und welche Reaktion löst das alles bei uns aus? Ich habe mit dem Thema die letzten zwei Wochen, vor allem die letzte Woche, sehr gerungen. Ich habe sehr gekämpft und bin teilweise auch daran verzweifelt, dass ich mich an Gottes Liebe nicht freuen kann, dass ich mit Gottes Liebe nichts anfangen kann, dass ich es nicht greifen kann. Und ich musste mir schlussendlich eingestehen, dass ich so sehr von der Selbstverständlichkeit dieser Liebe ausgegangen bin, dass ich mich eigentlich nie damit auseinandergesetzt habe. Sie war für mich nicht viel mehr als das Vehikel meiner Rettung und damit war es genug. Es ist gut zu wissen, dass es sie gibt und es ist schön, dass es sie gibt und das war's. Und das machte mir sehr zu denken und das wurde mein Antrieb für die Vorbereitung dieser Predigt. Ich wollte lernen, ein Stück weit mehr zu begreifen, worin Gottes Liebe besteht, damit ich eben diese Liebe auch verkündigen kann, damit ich hier vorne stehen darf und von Gottes Liebe erzählen kann, ohne zu heucheln. Und ich habe einige Dinge gelernt, vor allem, wie wenig ich eigentlich weiß über die Liebe, wie wenig ich sie verstehen kann, wie wenig ich sie ergründen kann und wie wenig sie in meinem Leben greift. Und es gab einen Punkt in der Predigtvorbereitung, wo sie mich dann tatsächlich dermaßen überwältigt hat, dass ich aufhören musste und ins Wohnzimmer mich auf die Knie begeben musste, um Gott zu loben und zu preisen. Und ich bin ganz froh, dass Anne mit den Mädels zu dem Zeitpunkt nicht im Haus war. Und vielleicht kann ich euch ein Stück weit mitnehmen dorthin, auch dieses Erlebnis mitzukriegen. Und ich möchte euch deswegen auf eine Gedankenreise mitnehmen durch die Bibel, worin Gottes Liebe unter anderem besteht. Ich werde natürlich nicht fertig. Es wäre anmaßend zu sagen, in einer Predigt könnte man Gottes Liebe beschreiben oder begreiflich machen. Die Predigt wird vermutlich auch mehr Fragen aufwerfen als Antworten liefern. Und zum Schluss kann es durchaus sein, dass der eine oder andere sich denkt, okay, habe ich eh schon alles gewusst, umso besser. Mir ist die große Hoffnung, also ich habe die große Hoffnung, dass am Ende jeder von uns mit einer tieferen Sehnsucht und einer tieferen Freude über Gottes Liebe nach Hause gehen kann. Beginnen wir gleich beim ersten Punkt, Gottes unbegreifliche Liebe. Wenn wir an Gottes Liebe denken, dann denken wir zuerst an sein Opfer für uns. Aber die Tiefe und das Ausmaß, die unvorstellbare Tragweite dieses Opfers ist uns oft nicht bewusst. Als Gott den Menschen erschuf, da erschuf er ihn für die Gemeinschaft mit ihm und lebte in Gemeinschaft mit ihm. Doch der Mensch, der sündigte und korrumpierte dadurch das Wesen des Menschen, aller Menschen, in Ewigkeit bis zum Ende, bis Jesus wiederkommt, bis dorthin sind alle Menschen aufs Äußerste korrumpiert. Und der Mensch in seiner Sünde korrumpierte auch die Schöpfung Gottes. In dem Moment, wo die Sünde aufkam, brach eine gewaltige, riesige Kluft zwischen Gott und dem Menschen auf. Adam und Eva verbargen sich vor dem Angesicht Gottes. Und Gott selbst musste Adam und Eva aus dem Garten Eden vor seinem Angesicht wegschicken. Ab dieser Sünde war der innige Kontakt zwischen Gott und Menschen gebrochen. Ja, um den Menschen in seiner Sünde zu schützen, musste Gott sogar Tiere töten, um sie mit ihren Fellen bekleiden zu können. Auch die Schöpfung war gefallen. Alles war korrumpiert. Die Kluft war so groß, dass Gott später zu Mose sagte, dass kein Mensch, niemand, kein einziger leben könne, wenn er Gottes Angesicht sehen würde. Wer immer Gott sieht, der stirbt, weil Gott dermaßen heilig ist und wir in unserer Sünde dermaßen unheilig geworden sind. Im Moment der Sünde war die Finsternis über die gesamte Erde einhergebrochen und mit einer unglaublichen Macht, die wir uns gar nicht vorstellen können, in die Herzen von allen Menschen gekrochen. Als Satan Jesus in der Wüste alle Reiche der Welt anbot, in dieser Versuchungszeit, da war das kein hohles Versprechen. Satan hatte diese Macht, denn er ist der Fürst dieser Welt und seine Herrschaft begann im Sündenfall. In Epheser 2, Vers 2 heißt es, dass Satan der Fürst dieser Welt ist, der in der Luft herrscht, um uns herum alles beherrscht und auch in allen Menschen, die keine wiedergeborenen Christen sind, in ihren Herzen herrscht. Durch den Sündenfall sind grundsätzlich alle Menschen in die Hände des Satans gefallen und jeder einzelne Mensch ist ein Sklave der Sünde. Es gibt keinen einzigen Menschen ohne Sünde. Alle sind wir von Beginn an Feinde Gottes. Jeder Einzelne, der hier sitzt, ist von Beginn an ein Feind Gottes. Ein Mensch, so gut seine Absichten sein mögen, so hochstehend seine moralischen Einstellungen, er ist nicht gut genug. Jeder Mensch ist eine gefallene, verdorbene Schöpfung. Und das ist etwas, das wir begreifen müssen, vor allem wir in unserer humanistischen Kultur, wo jeder Mensch von Grund auf gut ist. Nein, der Mensch ist völlig, völlig verdorben. Sollte Gott sich, so wie er damals im Garten Eden auf der Erde war, auch heute offenbaren, alles müsste in Feuer aufgehen. Es könnte nicht bestehen, weil alles korrumpiert ist. Am Ende eines jeden Lebens steht der Tod, die ewige Trennung von Gott. Ja, was hat das Licht mit der Finsternis zu schaffen? Was kann ein Mensch bei Gott tun? Wie kann eine verdorbene Kreatur in Gottes Nähe sein? Es geht nicht. Ja, der Mensch sehnt sich von sich aus nicht einmal nach Gott. Niemand hat Gott hier von sich aus gesucht. Aus eigenem Antrieb wollen wir gar nicht zu Gott. Wir wollen gar nicht zum Licht, weil wir so in der Finsternis sind. Tiefe Nacht umhüllt uns und die Schwärze der Hoffnungslosigkeit hat sich von Beginn an auf die Menschheit gelegt. Und die Menschheit sitzt in einem Sumpf und ertrinkt in ihrer eigenen Verdorbenheit. Sie streckt sich aus nach Rettung, aber sie weiß nicht, wohin sie sich ausstrecken soll. Und jede Bewegung, die sie macht, jeder Versuch, sich frei zu strampeln, lässt die Menschheit nur noch tiefer in diesen Sumpf versinken. Im Garten Eden war Gottes Paradies für uns Menschen. Doch es kam aus menschlicher Selbstsucht heraus zum Tod für alle Menschen und die ganze Schöpfung. Und dann, am dunkelsten Punkt der ganzen Menschheitsgeschichte, funkte ein Licht auf. Jesus, Gott und Mensch, litt im Garten Gethsemane tatsächliche Höllenqualen. Der Satan sah sich in dem Moment in der Lage, Gott selbst zu töten und nahm die Chance sehr gerne wahr. Aber er wusste nicht, dass Gott das wollte. Jesus in dem Moment zitternd und flehend erniedrigte sich selbst und ließ sich hinrichten. Das war der dunkelste Punkt in der gesamten Menschheitsgeschichte. Im Garten Gethsemane, das geistlich in dem Moment mehr aussah wie die Hölle, kam es aus göttlicher Selbstverleugnung zum Leben für alle, die glauben. Ein Funken, der zuerst in noch tieferer Dunkelheit führte, entwickelte sich zu einem Lichtblitz, der die ganze Erde und die ganze Menschheit erschüttern sollte, bis heute. Jesus wurde zu dem gemacht, was Gott nicht ertragen konnte. Er wurde zur Sünde gemacht. Jesus selbst erlitt am Kreuz das, was kein Mensch ertragen könnte, nämlich die gerechte Strafe für all diese Sünde, das Feuer Gottes. Jesus ging den Weg, den kein Mensch gehen wollte, nämlich den Weg direkt in den Tod. Jesus bezahlte alle Sünden mit seinem Blut. Er stand am dritten Tage von den Toten auf, er besiegte den Tod. Und das alles, um uns zu retten. Überlegt euch das mal genau. Der Gott, bei dem keine Finsternis ist, bei dem keine Finsternis sein kann, er musste sich vom Menschen trennen, um den Menschen nicht zuvor zu vernichten. Allein das ist ja schon ein Akt der Liebe. Denn Gott ist Licht und in ihm kann keine Finsternis sein. Aber in Jesus macht Gott das Unmögliche möglich. Er machte den zur Sünde, der von keiner Sünde wusste. Und darin trennte er sich von Jesus selbst. Jesus, Gott selbst, wurde das, was er nicht sein kann. Er wurde zur Finsternis, er wurde zu dieser Sünde. Und in diesem Moment, in dem Moment hat es mich zu Hause auch zerrissen, in diesem Moment trieb Gott einen Keil durch sich selbst. Und Jesus schrie am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Für uns tat Gott das. Für uns, die wir nichts, gar nichts vorzuweisen haben und hatten, das in Gottes Augen überhaupt liebenswert wäre. Wir sind Sünder, durch und durch verdorben und all unser Streben geht von Natur aus gegen Gott. Aber damit wir Gemeinschaft mit Gott haben können und dürfen, hat Gott einen Keil durch sich selbst getrieben. Was für eine unfassbare Liebe. Und ich kann nicht verstehen, wie das funktioniert. Ich kann nicht verstehen, wie Jesus getrennt sein kann von Gott, dem Vater, und trotzdem Gott ist. Ich weiß es nicht. Aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. In diesem unvorstellbaren Akt der Selbstlosigkeit und Liebe hat Gott das ermöglicht, was unmöglich ist. Das ist seine Liebe. Er hat der Menschheit dort Hoffnung gegeben, wo überhaupt keine Hoffnung sein darf. Ich möchte mit euch nochmal die Verse aus Epheser 2 lesen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretung, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade und Güte in Güte an uns erweise, in Christus Jesus. Gott hat uns bereits geliebt, als wir noch tot waren in Übertretungen. Das ist unfassbar. Wir hatten in dem Moment nichts, was liebenswert wäre. Aber Gott hat uns bereits geliebt, als wir noch tot waren in Übertretungen. Und aus seiner Gnade heraus hat er uns gerettet. Aus reiner Liebe. Und er hat uns mit Christus lebendig gemacht, um uns in Ewigkeit noch viel mehr Gnade zu erweisen. Die Liebe hört niemals auf. Alles wird vergehen, aber die Liebe hört niemals auf. In Ewigkeit wird Gott uns noch so viel mehr geben, als wir uns jemals vorstellen und erträumen könnten. Das ist unglaublich. In der Bibel wird keine einzige Eigenschaft Gottes häufiger erwähnt oder benannt als seine Heiligkeit, die Heiligkeit Gottes. Gott ist heilig. Und er ist ein verzehrendes Feuer, das alle Finsternis, alle Sünde, alle Ungerechtigkeit, den ganzen Morast von Unrat verbrennen und vernichten muss, weil er nicht anders kann. Und dieser heilige Gott, dieses verzehrende Feuer von Heiligkeit, in dessen Gegenwart nicht das kleinste Staubkorn von Ungerechtigkeit und Sünde existieren kann, dieser heilige Gott hat uns geliebt, als wir noch tot waren in den Übertretungen unserer Sünde. Als wir noch Sünder waren, als wir das waren, was den ewigen Tod verdient. Er hat uns in dem Moment so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für uns dahin gegeben hat. Sein eigenes Blut vergossen hat. Das ist unglaublich. Das ist unvorstellbar, das ist gewaltig. Und das ist die Liebe Gottes. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet durch sein Leben? Ist das nicht eine absolut herzzerreißende Liebe, wenn man darüber nachdenkt? Ist das nicht völlig erschütternd und ermutigend zugleich? An mir fährt, wenn ich das sage, und auch in der Vorbereitung, das Bewusstsein dermaßen durch Mark und Bein, dass es mir wehtut, dass ich mich nicht vorher schon intensiver mit Gottes Liebe auseinandergesetzt habe. Es ist fast schon tragisch, wie sehr wir von der Liebe ausgehen, als ob es ganz normal wäre. Gottes Liebe, wenn wir uns ernsthaft mit ihr auseinandersetzen, kann uns nicht unberührt lassen und sie kann uns nicht unverändert lassen. Es geht nicht. Ich kann mich nicht mit Gottes Liebe auseinandersetzen und dann weiterleben, als ob es so wäre, als ob nichts geschehen wäre. Aber wenn wir uns in einem Zustand geistlicher Kälte gegenüber Gottes Liebe befinden, dann dürfen wir trotzdem eines ganz sicher wissen. Gottes Tiefe, ergreifende, alles überdeckende Liebe kann uns nicht unverändert lassen. Selbst wenn wir nichts damit anfangen können, Gottes Liebe kann uns nicht unverändert lassen. Und dies aus zwei einfachen Gründen. Erstens ist es Gottes Liebe, die uns im Moment der Wiedergeburt umgestaltet. Eine gewaltige Veränderung. Und zweitens ist es Gottes Liebe, in der wir durch seinen Geist immer weiter geformt werden, ob wir wollen oder nicht. Das Liebesopfer, das Jesus für uns am Kreuz gebracht hat, kann nur retten, wenn wir daran und an Jesus selbst glauben. So steht es geschrieben. Und dazu heißt es in Epheser 2, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und es nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind seine Schöpfung. In 2. Korinther 5, Vers 17, Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Und in 1. Petrus 1, Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren. Ihr seid wiedergeboren, wenn ihr an Christus glaubt. Nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. In dem Moment, wo wir durch Gottes Kraft zum Glauben an ihn kommen, werden wir von ihm und aus ihm wiedergeboren. Als eine neue Schöpfung, als ein neues Wesen. Und das ist absolut notwendig, denn wir können nicht so bleiben, wie wir sind, um zu Gott zu kommen. Es geht nicht. Es muss sich etwas ändern, damit wir in Gottes Gegenwart bestehen können. Denn wir haben vorhin gesehen, wir sind als Menschen völlig verdorben und können in der Gegenwart Gottes nicht existieren. Dieses Etwas kann aber nicht an uns liegen. Dieses Etwas, das wir vorbringen müssen, um in Gottes Gegenwart existieren, überleben zu dürfen, kann nicht aus uns kommen. Es kann kein Werk sein, denn wäre es ein Werk, würde die nächste Sünde das Werk ja sofort wieder zunichte machen. Alle Menschen sind dazu verdammt, der Gerechtigkeit Gottes zu kurz zu kommen. Wir können Gott niemals gerecht werden. Wenn ich mich zu Jesus bekenne, sich aber in und an mir nichts ändert, wo ist dann der Unterschied zu einem Nichtchristen? Wo ist der Unterschied zu vorher? Wo ist der Unterschied zum alten Menschen, der ich war? Es muss einen Unterschied machen und das ist die Wiedergeburt. Der Unterschied liegt in der Wiedergeburt, die von Gott aus geschieht. In dem Moment, wo wir zum Glauben an Jesus Christus kommen, wird unser alter Mensch mit Jesus mitgekreuzigt und wir ziehen den neuen Menschen, den Gott für uns vorbereitet hat, an. Wir sind eine neue Schöpfung. Und da steckt jetzt viel Theologie dahinter, über die ich nicht reden möchte, weil die Zeit einfach fehlt. Ihr könnt gerne später darüber plaudern mit mir oder mit den anderen, ist mir egal. Es ist auf jeden Fall sehr spannend. Ohne die Veränderung aus Gottes Kraft, ohne seine Veränderung unseres Wesens und unseres Geistes, können wir nicht vor Gott kommen. Wenn Gott uns nicht so verändert, dass wir eine neue Schöpfung sind, können wir vor Gott nicht bestehen. Erst durch die Wiedergeburt, die aus dem Glauben kommt, kommt die Rettung. Und diese Wiedergeburt ist ein Liebesakt Gottes. Ich möchte noch dazu sagen, ich faser das jetzt alles ein bisschen auf, aber grundsätzlich ist alles eine Einheit. Zu Beginn haben wir festgestellt, dass die Sünde den Menschen völlig korrumpiert und die Schöpfung im Wesen zerstört hat. Es kann aus all dem nur noch der ewige Tod folgen. Es geht gar nicht anders. Doch in seiner unendlichen Liebe hat Gott seinen Sohn für uns geopfert, um die Vergehen zu bezahlen und dann weiter auch eine Möglichkeit zu erschaffen, uns zu erneuern. Paulus schreibt in unserer Leitstelle in Römer 5, Vers 6, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Jetzt aber sind wir nicht mehr kraftlos, da wir, Epheser 4, Vers 22, den neuen Menschen angezogen haben, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und es geht hier nicht um ein theoretisches Konzept, dass wir irgendwie unsere Meinung ändern oder sowas, oder dass wir einfach nur das Weltbild geändert haben. Nein, es ist tatsächlich ein Austauschen gewisser Komponenten unseres alten Menschen gegen neue Komponenten, damit wir wirklich ein neuer Mensch sind. Wir sind jetzt keine Hand oder ein Fuß oder sowas. Aber etwas in uns hat Gott verändert. Denn wir sind als wiedergeborene Christen Gott entsprechend erschaffen. Nicht nur nach seinem Bild als Menschen, sondern ihm entsprechend in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ich lese nochmal Epheser 4, Vers 22 vor. Wir haben den neuen Menschen angezogen, der Gott entsprechend geschaffen ist. Der neue Mensch ist Gott entsprechend geschaffen. Der war nicht da, der ist geschaffen. Und das ist ein gewaltiges Geschenk Gottes. Und auch dieses Geschenk entspringt seiner Liebe. Denn in keinem Moment haben wir es verdient. Indem er uns dieses Geschenk der Wiedergeburt gibt, macht er den Akt seiner Liebe wirklich vollkommen. Es ist nicht nur so, dass er sich für uns selbst geopfert hat, völlig unverdient und völlig ohne Grund, als nur seine einzige Liebe. Es ist nicht nur so, dass er, wie auch immer das funktioniert, einen Keil durch sich selbst treibt, um uns zu retten, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Nein, er erneuert uns auch so, dass die Sünde, die uns von ihm trennt, keinen Einfluss mehr hat. Er öffnet den Weg zu ihm und er erschafft uns auch noch so, dass wir bei ihm sein können. Das ist wirklich der Wahnsinn. Er bezahlt nicht nur die Sünde und räumt damit das Hindernis grundsätzlich aus dem Weg. Nein, er macht uns auch noch zu einem neuen Menschen, damit die Sünde nicht mehr über uns regiert. Und deswegen ist es ja auch immer zu hinterfragen, wenn ein Mensch sagt, er ist Christ und trotzdem in Sünde bleibt, weil wir keine Sklaven der Sünde mehr sind. Gott hat uns neu gemacht. Er repariert die Schöpfung, die wir zerstört haben. Ist das nicht irre? Er starb, als wir noch Feinde waren, und machte uns zu Freunden. Und in keinem Moment haben wir irgendwo irgendwas dazu getan. Aber nicht genug, er macht noch mehr. Denn es ist nicht genug, dass er sich für uns selbst zerspaltet, zerreißt und opfert und aus uns eine neue Schöpfung macht. Er versiegelt uns außerdem mit seinem Heiligen Geist. Und er nimmt damit Wohnung in uns. Der höchste Ausdruck menschlicher Liebe ist die Ehe, in der wir mit unserem Ehepartner ein Fleisch werden, eine Einheit werden. Der höchste Ausdruck göttlicher Liebe ist die Versiegelung mit dem Heiligen Geist, indem wir eins werden mit dem Vater, mit dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie unglaublich ist das eigentlich? Das ist doch völlig hirnrissig. Entschuldigung. Da opfert Gott sich für uns selbst. Er lässt sich in den Dreck hinunter, den er eigentlich nicht tolerieren kann, damit er uns aus diesem Dreck herausheben kann. Er stirbt für uns, als wir noch seine Feinde sind. Er verändert uns so, dass wir seine Freunde sein können. Und dann kommt dieser Heilige, dieser Allmächtige, dieser Herrliche, dieser Gewaltige, dieser Allwissende, dieser ewige, eine Gott und wohnt in uns. Er verbindet sich mit uns. Untrennbar. Der Schöpfer von Himmel und Erde, dein Schöpfer, dein Gott, dein Retter, dein Herr, dein Gott liebt dich so sehr, dass er sich herablässt und sich mit dir verbindet und dich damit hinaufhebt in sein Reich. In keinem einzigen Moment haben wir auch nur einen einzigen dieser gewaltigen Liebesakte verdient. In keinem einzigen Moment können wir Anspruch darauf erheben oder sagen, das ist meins. Und doch ist es unseres, weil Gott es uns geschenkt hat. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als demütig zu staunen über so viel, so gewaltige, unvorstellbare und nicht zu verstehende Liebe. Es ist nicht zu verstehen, was Gott eigentlich mit uns gemacht hat. Und jetzt kommt der Oberhammer. Unsere Römerstelle, Vers 5b. Denn die Liebe Gottes, diese gewaltige Liebe Gottes, ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Da kann man doch nicht anders, als sprachlos zu bleiben. Aber es ist wahr, diese Liebe Gottes ist in unserem Herzen, wenn der Heilige Geist in uns ist. Und in 1. Korinther 13, Vers 4 bis 6, da lesen wir über diese Liebe, die wir untereinander haben sollen. Und ich lese euch diese Stelle einfach mal vor und hört nur mal zu. Die Liebe ist langmütig, oder geduldig. Die Liebe ist geduldig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Ist das nicht genau die Liebe Gottes, die Liebe, die er ausgegossen hat in unsere Herzen, damit wir genauso lieben, wie er uns geliebt hat? Diese vollkommene, gewaltige, unvorstellbare Liebe. Und in und aus Gott können wir unsere Mitmenschen, unsere Nächsten genauso lieben, wie Gott uns geliebt hat. Es heißt, dass Erkenntnis vergehen werden und Prophetie werden vergehen und Zungenrede werden vergehen, aber die Liebe wird bleiben. Das wird alles vergehen, weil wir in dem Moment, wenn wir bei Gott sind, all das vollkommen geworden ist und nicht mehr notwendig ist, aber die Liebe wird bleiben. Denn Gott ist die Liebe. Die Liebe ist jetzt schon vollkommen geworden in Christus und durch seinen Geist in uns und wird vollkommen bleiben in Ewigkeit. Die Liebe ist bereits vollkommen. Und wir haben Zugriff auf diese vollkommene Liebe, weil Gott sie uns ins Herz gelegt hat. Letztes Mal, als ich hier vorne stand, das war vor 2 Wochen, da haben wir darüber gesprochen, dass wir uns in unsere Freunde investieren sollen. Und hier haben wir jetzt die Grundlage, auf der das überhaupt wirklich möglich ist, nämlich die wahre göttliche Liebe. Letztes Mal habe ich 2 Gründe gezeigt, wieso es notwendig ist, in Gott zu bleiben und sich immer auf ihn auszurichten. Erstens, um aus seiner Kraft zu leben und zweitens, um ihn zu kennen. Ein 3. Punkt wäre, um von seiner Liebe durchtränkt zu werden, um von seiner großen Liebe völlig erfüllt zu werden. Denn wenn wir mit seiner Liebe durchtränkt sind, werden wir von ihr überströmen. Und dies wird sich ausdrücken in der Erkenntnis Gottes und in allem Urteilsvermögen, steht in Philipper. Und all das brauchen wir doch, um Menschen zu erreichen, um Menschen zu erkennen, so wie sie sind. Und wir werden dadurch die Liebe Gottes auch immer mehr erkennen. Die Liebe, die ja alle Erkenntnis übersteigt. Aber je mehr wir mit ihr erfüllt werden, umso vollkommener werden wir sein, bis zu dem Tag, wo wir dann vollkommen vor Gott stehen dürfen. Vollkommen, weil er uns so erschaffen hat. Liebe verändert uns durch und durch. Gottes Liebe verändert uns durch und durch und immer weiter. Sie wird uns immer weiter verändern. Aber darüber und auch über unseren Umgang mit unseren Freunden und den Nächsten, darüber reden wir im Hauskreis. Heute wollen wir wirklich nur auf die gewaltige, unfassbare Liebe Gottes schauen. Und deswegen möchte ich zum Schluss die beiden Hauptpunkte des heutigen Tages nochmal wiederholen. Dazu eine kurze Warnung. Die Predigt allein ist schon nicht ausreichend, um Gottes Liebe in Worte zu fassen. Meine verbale Zusammenfassung wird noch weniger ausreichen, um Gottes Liebe in Worte zu fassen. Und die Folie ist nicht mal im Ansatz passend für die Gelegenheit, aber Folien sind hilfreich. Deswegen schaut kurz drauf und dann erinnert euch an die Predigt. Erstens haben wir Gottes unbegreifliche Liebe angeschaut. Es ist im wahrsten Sinne wirklich unglaublich und unbegreiflich, wie Gott seine Liebe für uns zum Ausdruck gebracht hat. Wir können das nicht verstehen, selbst wenn wir anfangen zu versuchen, es zu durchdenken. Für uns, die wir verdorben, verloren und unweigerlich zum Tode verdammt waren. Für uns, die wir seine Feinde durch und durch waren. Die wir im Sumpf der Sünde ohne Hoffnung auf Rettung feststeckten. Für uns, von denen er sich aufgrund seiner Heiligkeit trennen musste. Für uns hat er sich selbst veräußert. Er hat sich selbst in seinem Sohn seine eigene Strafe auferlegt. Jesus selbst hat für uns den gesamten Becher des Zornes Gottes ausgetrunken und hat sich vom Vater trennen lassen. Die Dreieinigkeit hat sich für uns gespalten, wie auch immer das funktionieren soll, um uns in ihre Gemeinschaft mit aufzunehmen. Welcher Gott tut so etwas? Das ist unvorstellbar und wir werden es nie verstehen und das ist auch gut so. Denn es ist Gottes herrliche Liebe, die uns errettet hat. Und wir haben heute seine Liebe nicht einmal an der Oberfläche angekratzt. Zweitens haben wir Gottes verändernde Liebe angeschaut. Wir haben uns zwei Aspekte von Gottes Liebe weiter vertieft, von so vielen, die unerwähnt geblieben sind. Seine Verheißung, seine Segnung, seine Bewahrung, seine Führung, so viel mehr, das aus seiner Liebe kommt. In Gottes Liebe, in seiner Liebe hat Gott uns erneuert. Er hat unseren alten, verdorbenen, dem Untergang geweihten Menschen weggenommen und uns einen neuen Menschen geschenkt. Er hat uns neu gemacht. Er hat eine neue Schöpfung erschaffen, die, wie er, heilig und gerecht ist und in der Ewigkeit bestehen kann, wenn wir dann wirklich vollkommen sein dürfen bei ihm. Es ist phänomenal, dass Gott uns in seiner Liebe auf so unvorstellbare und unbegreifliche Art und Weise erneuert hat und wiedergeboren hat. Die Wiedergeburt ist nicht einfach nur eine Entscheidung von uns. Nein, die Wiedergeburt ist ein Geschenk Gottes mit allem, was dazugehört. Und zweitens hat Gott sich uns in seiner Liebe mit uns selbst verbunden, durch seinen Heiligen Geist in uns. Er hat uns mit diesem Geist versiegelt. Er ist mit uns, mit dir, mit mir ist er eins geworden. Dieser herrliche Gott ist mit uns eins geworden. Nicht nur, dass er die Gemeinschaft überhaupt erst ermöglicht hat, nein, er macht aus dieser Gemeinschaft die innigste Form von Gemeinschaft, die man überhaupt haben kann. Und das zwischen Gott und Schöpfung. Schöpfer und Schöpfung. Durch seine Liebe sind wir eins mit ihm. Und durch seine Liebe sind wir gerettet aus dem Tod. Halleluja. Wir werden jetzt zusammen einen Liederblock singen und er soll uns die Möglichkeit bieten, Gott zu danken für seine große Liebe.